Heute ist Pfingsten.
Im Radio hörte ich dieser Tage, das ist der kirchliche Feiertag mit einem Imageproblem. Es gibt keine Geschenke, kein Baum, keine Eier, eigentlich gar nichts. Kann man eigentlich nichts mit anfangen. Naja, vielleicht doch. Was war denn da los? Pfingsten geht einiges voraus. Ich bin dann mal weg, hatte Jesus wohl mit einigen Worten mehr seinen Leuten zu verstehen gegeben. 40 Tage lang war er nach seiner Auferstehung seinen Jüngern immer wieder erschienen. Er gab ihnen, so erzählt das Lukas, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Er bereitete sie darauf vor, dass er gehen würde. Das hatte er vorher auch schon mal gesagt. Im Johannesevangelium im 14. Kapitel können wir es nachlesen, wo er sagt, ich gehe weg, aber ich komme zu euch, weil der Geist Gottes in seinem Wesen genau so ist wie Jesus auch. Sie hatten das schon mal gehört, aber offenbar brauchten sie doch noch etliche weitere Informationen. Er bereitete sie auch darauf vor, dass Gott nicht mehr sichtbar durch ihn, sondern eben unsichtbar durch seinen Geist unter ihnen sein würde. Er würde sie nicht hilflos und nicht kraftlos zurücklassen, auch nicht unwissend. Sie hatten mit ihm gelebt. Sie hatten ihn als den Auferstandenen erkannt, sie vertrauten ihm. Sie waren seine Jünger, ein altes Wort, auf Deutsch heißt das eigentlich heute Schüler. Was ist die Aufgabe von Schülern? Und wir haben mindestens zwei Lehrer hier unter uns sitzen, vielleicht auch noch mehr, ich weiß es nicht. Ich hatte auch mal Schüler, aber das war was anderes. Was machen Schüler? Was sollten sie machen? Das, was ich zumindest in Mathematik in meiner Schulzeit nicht gemacht habe, sie sollten lernen. Jünger Jesu sein heißt nicht nur, von Jesus begeistert zu sein, sondern von ihm zu lernen, ihn zu verstehen. Denn Gott hat den Menschen ja den Verstand nicht versehentlich gegeben. Er soll gebraucht werden. Jesus sprach mit ihnen über Gottes Reich, das Gott nun zu bauen begonnen hatte. Und dann war er nach 40 Tagen weg, aufgefahren in den Himmel, wie es in der alten Kirche in dem von allen christlichen Kirchen anerkannten Credo oder apostolischen Glaubensbekenntnis später formuliert wurde. 10 Tage lang taten die Jünger danach nicht viel. Sie trafen sich täglich, sie beteten, sie wählten einen Ersatzjünger für einen der aus Gründen, die ich jetzt nicht schildern will, nicht mehr dabei war, alles nachzulesen im ersten Kapitel der Apostelgeschichte. 10 Tage später, 50 Tage nach dem jüdischen Passafest, das wir Christen heute als Ostern feiern, feierten die Juden Schavuot. Schavuot ist ein Wochenfest. Die jüdische Gemeinde feiert den Empfang der Tora, der 5 Bücher Mose am Berg Sinai und damit die Gabe das Gesetz, Entschuldigung, und damit die Gabe der Worte Gottes für das Leben. Gleichzeitig erinnert und bekräftigt die Gemeinde das Versprechen, Gott treu zu sein. Die Begründung des Bundes, den Gott durch Moses mit Israel schloss. So feiern Juden auch heute, genau heute an diesem Tag, am 9. Juni 2019, weltweit dieses Fest. Das zugleich auch das Fest der Erstlingsfrüchte ist, deswegen liest man manchmal, das ist das Erntedankfest. Die Weizenernte wird eingefahren. Im Tempel wurden Gott die ersten Feldfrüchte dargeboten. Jüdische Gläubige halten in der Nacht zu Schavuot in den Synagogen und Toraschulen eine Nachtwache, in der gelesen wird aus der Tora und bis zum Morgen gesungen und getanzt wird. Und Gott hatte die Idee, dass an genau diesem Tag auch christliche Kirche gegründet werden sollte. An diesem Morgen passierte es. Die Jüngerinnen und Jünger Jesu, die auch diese Nacht wieder gemeinsam redend und betend miteinander verbracht hatten, kamen nach draußen, schwiegen nicht mehr, predigten, zumindest hörten die Leute das so in allen Sprachen, die aus aller Welt angereisten, zum Schavuot angereisten Juden so sprachen. Vorher hatte es im Haus gerauscht wie bei einem gewaltigen Sturm. Das haben wir in den letzten Tagen, je nachdem, wo wir wohnen, wahrscheinlich auch so gehört, aber es war nicht der Heilige Geist. Es hatte ausgesehen, als ließen sich wie in Zungen aussehende Flammen auf ihnen nieder. Und dann ergriff Petrus das Wort, den offenbar alle verstehen konnten. Er erklärte ihnen die gute Nachricht von Jesus und er schloss mit den Worten, die ich gleich lesen werde. Und ich habe gedacht, da es an Pfingsten ja auch darum geht, dass man in seiner eigenen Sprache hört, habe ich Medi gebeten, nach vorne zu kommen und das eine oder andere der nächsten Zeilen, die ich hier vor mir habe, der Bibeltexte zu lesen und auch noch so ein paar Sachen, die ich dazwischen sage. Petrus erklärte das alles und er schloss mit den in Apostelgeschichte 2, Vers 36 nachzulesenden Worten: Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt.
36. Okay. Das ist die persische Übersetzung, die ich gerade lese. Pas ey jami qom Israel, yaqin bedanid ki khoda in Isa ra ki shoma maslub kardid khodavand va masih karde ast.
Lukas erzählt dann weiter. Er sagt, schreibt, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium, eindringlich ermahnte er sie. Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen.
Also bis
37 bis 41.
وقتی آنها اینها را شنیدند دلهایشان جریحه دار شد و از پتروس و سایر رسولان پرسیدند ای برادران تکلیف ما چیست؟ پتروس به ایشان گفت توبه کنید و هر یک از شما برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید که روح القدس یعنی عطیه خدا را خواهید یافت زیرا این وعده برای شما و فرزندان شما و برای کسانی که دور هستند یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند. پتروس با سخنان بسیار دیگر شهادت می‌داد و آنان را ترغیب می‌کرد و می‌گفت خود را از این اشخاص نادرست برهانید. پس کسانی که پیام او را پذیرفتند تعمید یافتند و در همان روز در حدود 3000 نفر به ایشان پیوستند.
Das war nach der Predigt des Petrus, in der Sinn und Zweck des Kommens Jesu erklärt wurde, eine kurze Belehrung darüber, wie man Christ wird.
Also ist der Text, ne?
Nee, das, was ich gehört
habe. Ah, okay. 42.
Nein, nicht Bibeltext, das, was ich dir geschickt hatte.
Okay, dann habe ich das hier. Hast du die ganze gelesen oder nee?
Nein, nur einen
Kannst
Satz.
Du die ganze lesen?
Ganze soll ich alles sagen. Genau. Okay, ist gut. Ja. Es ist ein Richtungswechsel, von dem Petrus spricht, eine willentliche Entscheidung. Umkehr bedeutet, dass ich nicht mit einer neuen Religion so weiterlebe wie bisher. Ich gehe einen neuen Weg, wenn ich umkehre. Circa 3000 Menschen haben diesen Schritt gewagt, Juden aus vielen verschiedenen Ländern der damals bekannten Welt. Lukas schildert uns dann sicherlich auch aus einer rückblickenden Perspektive Jahre später, wie nun das Leben dieser jungen Christen geprägt wurde.
بعد از این سخنرانی ها بود که هدف آن این بود که یک فرد چگونه مسیحی می شود. این یک تغییر مسیر و یک تصمیم داوطلبانه است. بازگشت به این معناست که من با دین جدید مثل گذشته زندگی نخواهم کرد و به یک مسیر جدید می روم. تقریبا 3000 نفر دلشان را برای انجام این قدم به دریا زدند یهودی ها از سرزمین های مختلف و مهم دنیا دست به این کار زدن. لوقا به ما نشان داد که هر از گاهی به گذشته نگاهی داشته باشیم که چطور یک زندگی مسیحی شکل می گیرد.
Er schildert das so: Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde.
آنها همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان و مشارکت ایمانداران و پاره کردن نان و دعا می‌گذرانیدند. در اثر عجایب و نشانه‌های بسیاری که توسط رسولان به عمل می‌آمد، خوف الهی بر همه چیره شده بود. تمام ایمانداران با هم متحد و در همه چیز شریک بودند. مال و دارایی خود را می‌فروختند و نسبت به احتیاج هر کس بین خود تقسیم می‌کردند. آنها هر روز در معبد بزرگ دور هم جمع می‌شدند و در خانه‌های خود نان را پاره می‌کردند و با دلخوشی و صمیمیت با هم غذا می‌خوردند. خداوند را حمد می‌کردند و در مورد احترام همه مردم بودند و خداوند هر روز کسانی را نجات و هر روز خداوند کسانی که نجات می‌یافتند به جمعشان می‌افزود.
Vielen Dank. Jetzt kommt noch was, ja. Er nennt 5 Merkmale. In Deutsch sehen wir sie hier oben stehen. Christen bilden eine Gemeinschaft. Christen halten zusammen. Christen sind eine Gemeinschaft von Lernenden. Christen feiern miteinander das Abendmahl. Christen beten und staunen.
Man inje 5 ta nishuni ast ke ala shu'ar ke bakham begam. میاد میگه مسیحی ها یک گروه هستند. دومیش اینه که مسیحی ها با هم دیگه تحمل میکنند. سومیش مسیحی ها یک گروه از دانش آموزان هستند. چهارمی مسیحی ها با هم دیگه عشای ربانی را جشن میگیرند و آخریش که مسیحا با یکدیگر دعا میکنند و شگفتی میآفرینند.
Vielen Dank. Gerne. Wenn jemand in diese Sprache übersetzt, brauche ich großes Vertrauen, aber das habe ich. Dankeschön. Wie schaut dieses gemeinsame Leben aus? Was können wir in unseren Gemeinden heute davon umsetzen? Wie können wir als Menschen, die von der Auferstehung Jesu wissen in unserem Kalender, der bis heute auslag, Osterleute, wie können wir Gemeinschaft gestalten? Oder anders gefragt, was bewirkte der Geist Gottes unter denen, die neu angefangen hatten, Jesus zu vertrauen? Und in der Tat war es so, Christen bildeten eine Gemeinschaft. Vor und nach Pfingsten hielten die Christen zusammen. Christlicher Glaube ist nie ein individualistischer Glaube, in dem jeder so für sich sein Ding macht. Die Autoren des Neuen Testaments beschreiben die christliche Gemeinschaft immer als eine große Vielfalt von unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und Gott will, dass das so bleibt und möglich ist. Aber gleichzeitig brauchen diese vielen unterschiedlichen Menschen einander. Paulus gebraucht im ersten Brief an die Gemeinden in Korinth dafür das Bild des Körpers mit verschiedenen Gliedern. Ein Christ ohne Gemeinschaft geht nicht. Ich kann mein Christsein nicht nur so für mich gestalten. Christen halten zusammen. Das ist gut. Mir hat jemand hier ein Wasser hingestellt. Hat auch was mit Zusammenhalten zu tun. Die Christen faszinierten das gesellschaftliche Umfeld dadurch, dass sie eine Gemeinschaft bildeten, in der man zusammenhielt, füreinander da war, immer wieder Gemeinschaft suchte, freiwillig, in den Häusern. Das Christsein spielte sich nicht einmal in der Woche in einem 75-minütigen, an Pfingsten vielleicht etwas längeren, Gottesdienst in einem Kirchengebäude ab. Erst recht nicht einmal im Jahr am 24. Dezember in einem 60-minütigen Gottesdienst. Christliche Gemeinschaft geschah auch in den Privatwohnungen. Man lud einander ein, man suchte die Begegnung, man sorgte füreinander. Klar, auch in der frühchristlichen Zeit war das nicht überall so. Das geht auch nicht überall. Da ging auch was schief. Wer den ersten Korintherbrief liest, merkte, da war es so, wenn die zusammenkamen, und das war wahrscheinlich nicht mal in den Privatwohnungen, dann haben die einen ihr Essen mitgebracht und haben die anderen hungern lassen. Das war nicht sehr nett. Also eine heile Welt war das nicht. Aber der Gedanke der gelebten Gemeinschaft, der hier angesprochen wird, der will wirklich gelebt werden. Wir haben eben gehört, was jemand, der neu dazugestoßen ist, jemand, der jetzt unser neuestes Gemeindemitglied ist, erlebt hat und erwartet, wie für ihn Gemeinde ist. Als wir miteinander sprachen, fragte ich mich, sind wir so? Und dann fielen mir auch etliche Menschen in unserer früheren Gemeinde ein, die Ähnliches erzählten, wenn sie sagten, warum sie sich der Gemeinde anschlossen. Und ich erinnere mich, dass ich manchmal dachte, von welcher Gemeinde reden die gerade? Vielleicht sind manchmal die, die schon lange dabei sind, inzwischen betriebsblind und nehmen gar nicht mehr wahr, wie viel Gutes ihnen mit Gemeinde geschenkt wurde. Und ja, was Gemeinschaft angeht, sind wir vermutlich alle Jünger, Schüler, lernbedürftig. Und mancher braucht vielleicht auch eine Umkehr. Die frühen Christen beschlossen, auch eine wirtschaftliche Gemeinschaft zu sein. Sie verwalteten einen gemeinsamen Besitz nach neuen Maßstäben. Das machte sie zu einer wirklichen Gemeinschaft im Gegenüber zu einer nur spirituellen, geistlichen, religiösen Gemeinschaft, die nur einen gemeinsamen Glauben teilt. Osterleute, Menschen, die von der Auferstehung wissen, haben ein anderes Verhältnis zum Besitz. Es geht nicht immer und überall, dass Christen zusammenwohnen und alles zusammenlegen. Das hat es in der Kirchengeschichte immer wieder gegeben, das gibt es auch in christlichen Klöstern, aber Leben geht nun mal nicht immer so. Aber das Verhältnis zum Besitz darf und sollte ein anderer werden. Besitz darf uns nicht mehr gefangen nehmen. Geben ist ein guter Lebensstil. Osterleute fragen sich, was können wir mit unserem Besitz, mit unserem Geld Gutes tun? Wo wird es möglicherweise dringender gebraucht als in der eigenen Tasche oder auf dem eigenen Konto? Christen sind eine Gemeinschaft von Lernenden. Und die Gemeinschaft der Glaubenden ist Lerngemeinschaft. Das gilt für alle. Auch für die, die vielleicht meinen, sie haben schon ausgelernt. Christlicher Glaube, das ist klar, ist zuallererst Beziehung zu Jesus. Um Christ zu werden, muss man nicht Theologie oder Religionspädagogik studieren. Ja, man kann sogar über ein immenses Wissen über den christlichen Glauben verfügen, ohne Christ zu sein. Aber eine Beziehung geht garantiert schief, wenn ich mich nicht für den anderen interessiere. Wenn ich nicht wissen will, wie er denkt und welche Erwartungen er in unsere Beziehung hat. Desinteresse am anderen ist ein Mangel an Wertschätzung. Und fehlende Wertschätzung macht jede Beziehung kaputt. Wenn ich mich nicht für Jesus und sein Denken und seine Werte interessiere, dann ist die Beziehung nicht mehr in Ordnung. Das Festhalten an der Lehre der Apostel verband und verbindet die Christen. Durch diese gemeinsame Grundlage werden sie befähigt, das Evangelium in Wort und wundervoller Tat weiterzugeben. Lukas betont, dass das ständig geschieht. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, heißt es in manchen Übersetzungen. Also ein andauernder Lernprozess. Diese Lehre der Apostel können wir heute nicht mehr so hören, wie es damals war. Aber wir haben sie. Wir finden sie in schriftlicher Form vor, in den Evangelien, die Jesu Leben und Lehre beinhalten, und in weiteren Texten der Bibel, besonders des Neuen Testaments. Was die Apostel angeht, bestimmt nur im Neuen Testament. Diese Texte zu lesen, darüber zu reden, miteinander danach zu fragen, was das für unser Leben als Christen heute bedeutet, ist eine wichtige Aufgabe, die zum Beispiel in Hauskreisen geschehen kann. Persönliche Bibellese, auch vielleicht die Verkündigung im Gottesdienst, kann da eine wichtige Rolle spielen. Wo finden wir solche Räume? Nutzen wir diese Räume? Wie oft nutzen wir die Gelegenheit, mit anderen im Gespräch über der Bibel zu sein, mit anderen gemeinsam auf das zu hören, was Gott sagt? Wie oft lesen wir persönlich in der Bibel und studieren das, was da drin steht? Wir haben eine gemeinsame Grundlage. Aber ich weiß auch, dass das Verständnis dieser Grundlage manchmal trennen kann. Das kann man auch nicht einfach vom Tisch fegen. Jesus betete für seine Leute, bevor er gefangen genommen und ans Kreuz genagelt wurde, dass sie alle eins werden. Wenn wir wahrnehmen, dass wir vielleicht nicht nur im weiten ökumenischen Bereich, sondern sogar in der eigenen Gemeinde sehr unterschiedlich denken, dann ist das für manche ein Problem. Aber Einheit bedeutet nicht, dass alle eine Meinung haben. Manche wollen das. Aber dann muss man immer fragen, wessen Meinung gilt denn dann eigentlich? Also ich habe da eine feste Überzeugung, natürlich immer die des Pastors. Nein, das meine ich jetzt nicht ernst. Wie oft habe ich das erlebt, dass Leute wünschten, wir müssen doch eins werden. Hatten wir jetzt auch bei unserer Bundeskonferenz in der vergangenen Woche. Wir müssen eins werden und das geschieht so, indem alle so denken wie ich. Dieser Überzeugung bin ich nicht. Einheit bedeutet, dass wir einmütig eines Sinnes sind. Und zwar darin, dass das Evangelium vom gekreuzigten, auferstandenen, kommenden Herrn Jesus Christus die Mitte des Neuen Testaments ist. Die Mitte der Botschaft der Bibel. Darüber hinaus müssen wir im Gespräch über dieses Wort bleiben, durch das unser Herr uns inspiriert und in dem wir Orientierung finden. Auch über die Grenzen der eigenen Gemeinde und der eigenen Konfession hinaus. Deswegen ist es mir persönlich, war es mir persönlich in der Leitung des Theologischen Ausschusses unseres Präsidiums und ist mir bis heute ein Anliegen, dass wir im kommenden Jahr, wie es auch auf der Bundeskonferenz dieses Jahr anklang, über die Mitgliedschaft im Ökumenischen Rat der Kirchen abstimmen. Und ich wünsche mir, dass wir, wie viele andere Baptistenbünde in der Welt, auch mit dabei sind und hier die Begegnung mit Christen anderer Kirchen erleben dürfen. Schon in der frühen christlichen Kirche gab es das Bedürfnis, den Glauben in einem gemeinsamen Bekenntnis zusammenzufassen. Ein ganz frühes finden wir übrigens, kann man ja über die Pfingsttage mal nachlesen, im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel, wo Paulus ein sehr frühchristliches Bekenntnis ausspricht. Christen feierten miteinander das Abendmahl und erlebten Gemeinschaft. Das gemeinsame Beten ist eine Kraftquelle der Christen. Wir sind eben nicht allein. Wir können immer und überall mit unserem Herrn kommunizieren. Aber wir können das auch miteinander tun. Diese Erinnerung an das Handeln Jesu mit dem Abendmahl, die damit verbunden wird, dieser Ausdruck der Zusammengehörigkeit derer, die ihm vertrauen, war den Christen wichtig und sollte es auch sein. Das Abendmahl war damals ein bisschen anders gestaltet, als wir es heute meistens machen. Es war verbunden mit einem gemeinsamen Essen, an dessen Ende dann das Abendmahl stand. In der neuen Genfer Übersetzung steht, dass ihre Zusammenkünfte von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt war. Andere Übersetzungen sprechen von der Einfalt des Herzens. Das heißt, dass ohne egozentrische Nebenabsichten in sich klar und eins mit sich selber Menschen zusammenkam, ohne dass man neidisch war auf andere. Wenn Jesus in Johannes 13 sagt, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dann macht er deutlich, dass Glaube, gemeinsamer Glaube zusammenführen kann. Jesus schafft durch seine Gegenwart eine Kultur des Miteinanders. Und das ist ein zentraler Aspekt christlichen Lebensstils in einer Zeit, in der wir uns immer stärker individuell wahrnehmen. In einer Zeit, in der Gemeinschaften, menschliche Gemeinschaften, Staatsgemeinschaften zerbrechen. Auch wir kommen aus verschiedensten Milieus, aus den unterschiedlichsten geistlichen Traditionen. Wir haben wahrscheinlich auch unterschiedliche Erwartungen an Gemeinde und Gottesdienst. Die einen wollen es still, die anderen wollen es laut. Wie können wir heute miteinander leben und glauben? Wollen wir das überhaupt miteinander leben und glauben? Oder wollen wir, dass andere so werden, wie wir es gerne hätten? In seinem vor kurzem erschienenen Buch Von der Kraft des Anfangs, was wir von den ersten Christen lernen können, schreibt der bekannte katholische Autor Pater Anselm Grün, das Zusammenleben ist ein Test, ob unser Glaube stimmt oder nicht. Das gilt ebenso für die christlichen Gemeinden. Ein Test, ob ihr Gottesdienst vom Geist Jesu durchdrungen ist, ist die Art, wie sie miteinander umgehen. Das gilt auch für Familien. Ich kenne Männer und Frauen, die jeden Sonntag in die Kirche gehen, aber daheim leben sie ihren Egoismus aus oder ihre unbearbeiteten inneren Konflikte. Man hat den Eindruck, dass ihr Glaube nicht die Kraft hat, ihr Miteinander zu prägen. Vielleicht ist das Bild oder der Vergleich mit der Familie, den wir ja heute schon mal gehört haben, hier auch genau richtig. Meine Familienangehörigen, die kann ich mir überhaupt nicht aussuchen. Und Gemeinde ist kein Hobbyverein, in dem man bestimmen kann, wer dazugehört und wer nicht. Wer glaubt, gehört in eine christliche Gemeinde. Und die können wir uns nicht aussuchen. Das sind wie Brüder und Schwestern. Oder manche vielleicht auch ein bisschen wie Cousins und Cousinen. Gut, darüber mag man unterschiedlich denken. Aber wir gehören zusammen und wir suchen uns nicht aus. Und das ist auch gut so, denn nur dadurch können wir uns auch umso mehr bereichern. Christen gehören zusammen. Sie feiern Jesus miteinander im Abendmahl. Sie beten und staunen miteinander. Das gemeinsame Beten ist unsere Kraftquelle. Wir sind eben nicht allein, sondern können immer mit unserem Herrn kommunizieren. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde, erzählt Lukas. Das kann man nicht machen. Aber damit muss man rechnen. Gott handelt. Ich kann ihm nicht vorschreiben, wann und wie er das tut. Solche Versuche schlagen immer fehl. Aber wir dürfen beobachten, was Gott tut. Wir dürfen damit rechnen, dass er Menschen anrührt, dass Menschen heil werden. Gott ist am Werk. Ist unser Alltag geprägt von dem Bewusstsein seiner Gegenwart? Sind wir offen für ihn? Reden wir von Jesus? Teilen wir die Freude über ihn mit anderen? Wissen unsere Nachbarn und Arbeitskollegen, an wen wir glauben? Wie leben wir Gemeinschaft? Sind wir Eventchristen, die sich vielleicht darauf freuen, einmal im Monat oder vielleicht auch jede Woche einen schönen Gottesdienst zu erleben? Oder möchten wir anderen begegnen, von ihnen lernen, Gemeinschaft erleben, einander Interesse und Wertschätzung entgegenbringen? Die frühen Christen bemühten sich darum. Die Wege, die sie dafür beschritten haben, mögen in unserer Gesellschaft vielleicht anders sein. Aber ihre Grundgedanken sollten wir uns zu Herzen nehmen und daran arbeiten, wie wir so miteinander leben können. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, an anderer Stelle im Neuen Testament lesen wir, dass die, die dir vertrauen, durch deinen Geist zu einem Leib zusammengefügt wurden. So ist das. So gilt das auch für uns, die wir dir vertrauen. Hilf uns, das immer mehr zu erkennen. Hilf uns, die Bereicherung, die wir in der anderen und dem anderen erleben dürfen, anzunehmen. Hilf uns, einander zu erkennen als deine Kinder, die mit dir leben wollen, die dir nachfolgen wollen. Hilf uns, einander zu helfen. Amen.